Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle die, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden. Unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Es ist ein schauriges Schauspiel, was an diesem Tag über die Bühne geht. Und in der Schlussszene stehen 3 Kreuze dort vor den Toren von Jerusalem. Und das 3. Kreuz, das Kreuz in der Mitte, das ist bereits leer. Jesus war bereits gestorben, überraschend früh war er gestorben. Nur die Tafel stand noch dort. Jesus von Nazareth, König der Juden. An diesem Tag haben sich die einflussreichen Leute ein eigentliches Schauspiel geboten. Ein Schauspiel der Macht. Und das sind auf der einen Seite die hohen Priester. 2 waren es damals. Auch eine spezielle Situation. Sie wollten lieber ein bisschen im Hintergrund bleiben. Aber ja, sie haben selbstverständlich die Fäden gezogen. Jesus hat behauptet, dass das Reich Gottes in einer Art und Weise, wie sie es noch nicht ganz verstehen können, bereits schon da ist. Und Jesus hat davon geredet, dass Gottes Gegenwart durch ihn in der ganzen Welt jetzt schon offenbar ist. Und noch nie hatte jemand so etwas gesagt. Noch nie hatte jemand so etwas nur gedacht. Und was da gesagt war, das war bedrohlich für die fromme Elite. Jesus musste aus dem Weg geräumt werden. Und ja, natürlich wissen die Hohepriester, dass Jesus keine militärische Bedrohung ist. Aber sie wissen auch, dass wenn sie Pilatus glauben machen können, dass Jesus für die Römer und damit auch für ihn eine Bedrohung darstellt, dann würde Pilatus handeln müssen. Und damit sind wir bei dem 2. Akteur. Bei Pilatus. Pilatus hat einen unbeliebten Job. Niemand, der seinen Beruf ausübt, wählt freiwillig dieses Gebiet von Palästina. Palästina, wie es die Römer nannten. Das war sein Dienstgebiet. Das war ein Pulverfass. Da galt es, alle möglichen Dinge im Blick zu behalten. Da waren die Zeloten, die Eiferer, die Terroristen. Und wenn sich irgendwo jemand von den Römern aus der Deckung gewagt hat, unvorsichtig, dann haben sie einen kurzen Prozess mit ihm gemacht. Und da waren die Pharisäer, auch die mussten im Auge behalten werden, die Nationalisten unter den Juden. Und dann waren da noch die Essener, die sich zurückgezogen haben in die Abgeschiedenheit und von denen man sowieso nicht genau wusste, was in ihren Köpfen vorgeht. Pilatus hat versucht, seine Herkulesarbeit mit schierer Gewalt und brachialer Gewalt zu lösen. Jede Art von Widerstand hat er brutal aufgelöst. Und kurze Zeit nach der Hinrichtung von Jesus hat er nach einem Aufstand so viele Leute hinrichten lassen, dass die Unruhen, die dadurch entstanden sind, dass er diese Unruhen nicht mehr in den Griff bekam. Und das war dann auch das Ende seiner Karriere. Und du kannst sicher sein, dass Pilatus kein Erbarmen hatte mit Jesus, aber er war schlau genug, die Taktik der Hohepriester zu durchschauen. Jesus ist ihm egal. Jesus ist ihm völlig egal. Er hat keine Lust auf Unruhen. Und andererseits weiß er, dass er den Wünschen der Hohepriester nicht einfach nachgeben kann. Das könnte ihm auch als Schwäche ausgelegt werden. Und das wäre dann auch das Ende seiner politischen Karriere. Und damit kommen die dritten Akteure ins Spiel, das Volk. Dem Volk konnten die Hohepriester natürlich nicht sagen, dass Jesus eine Bedrohung ist für Rom. Hätten sie das gesagt, hätte sich das Volk sofort mit Jesus solidarisiert. Endlich einer, der wagt, gegen Rom aufzustehen. Nein, dem Volk mussten die Hohepriester natürlich sagen, dass Jesus ein Gotteslästerer ist. Und damit haben sie genau die Wirkung erzielt, die sie erzielen wollten. Und dann schreit dieses Volk, manipuliert, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Und sie schreien so lange, bis Pilatus realisiert, in welcher Zwickmühle er steckt und bis er schlussendlich nachgibt und seine Hände in diesem berühmten Akt in Unschuld wäscht und sagt, ich habe nichts damit zu tun. Ne? Und sicher, ja. Die Jünger und Jesus, die haben an diesem Tag auch irgendeine Rolle gespielt. Aber es war eine ohnmächtige Rolle, die sie da gespielt haben. Sie haben den Verlauf des Dramas nicht wirklich beeinflussen können. Sie haben wenig Gestaltungsspielraum. Und so endet Jesus am Kreuz. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Das sind seine letzten Worte nach der Überlieferung dem Evangelium von Lukas. Und damit stellt sich natürlich die Frage nach dem letzten Akteur an diesem Tag. Die Frage nach Gott. Wo ist eigentlich Gott an diesem Tag? Ich kann mir vorstellen, dass sich die Jünger diese Frage alle paar Minuten gestellt haben an diesem Tag. Wo ist eigentlich Gott? Da wird Jesus mit völlig ungerechtfertigten Vorwürfen eingedeckt und Gott tut nichts. Da wird Jesus ausgepeitscht und Gott tut nichts. Jesus wird verurteilt zum Tod und Gott tut nichts. Jesus bricht auf dem Weg zum Kreuz zusammen und Gott tut nichts. Jesus wird ans Kreuz genagelt und ich kann mir vorstellen, wie diese Schläge durch die Gegend gehallt sind, oder? Und Gott tut nichts. Und die Umstehenden spotten und bringen dabei noch Gott ins Spiel. Aber Gott tut nichts. Und schließlich schreit Jesus, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und Gott tut nichts. Den ganzen Tag über haben die Jünger von Jesus wie die Wilden gebangt, gehofft, gebetet. Aber Gott tut scheinbar nichts. Gott tut einfach nichts. So sieht es auf jeden Fall aus. Der Freitag, der Karfreitag, ist der Tag, an dem Gott scheinbar nichts tut. an Freitagen wie diesem Freitag sterben die Träume. Nein, sie sterben nicht nur, sie werden regelrecht ausgelöscht. Dabei hat Jesus gesagt, ich gebe mein Leben für die Schafe her. Und ein bisschen später, niemand nimmt mir das Leben, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Am Freitag stirbt Jesus. Er stirbt aus Liebe. Aber dafür haben die Jünger überhaupt keinen Blick in dem Moment. Es ist viel über diesen Freitag geschrieben worden. Und viele haben versucht, diesen Freitag in Bildern irgendwie aufzufangen und zu verarbeiten. Es gibt kaum einen Tag, der so gut dokumentiert ist, aber der gleichzeitig auch so aufwühlt wie dieser Freitag. Es ist dieser Freitag, der Karfreitag. Dieses Wort kommt vom Klagen. Der Freitag ist der Tag der Klage. Der Freitag ist der Tag der Klage. Und an dieser Stelle singen wir miteinander ein Lied und lassen das einfach einen Moment auf uns wirken. Dann kommt der Samstag. Wir wissen kaum etwas über diesen Samstag. John Ortberg schreibt zu diesem Samstag: Soweit wir wissen, gab es in den vergangenen 2000 Jahren nur einen einzigen Tag, an dem wirklich niemand glaubte, dass Jesus noch lebt. Das ist der Samstag. Am Samstag ist es still. Am Tag nach dem Tag, an dem die Jünger so viel gebetet haben, ist es einfach nur still. Und es geschieht nichts. Haben wir versucht vorzustellen, wie es an jenem Samstag war, als die Jünger aufgewacht sind. Ich persönlich glaube, dass der Samstag noch schlimmer war als der Freitag. Für die Jünger ist es der erste Tag, nachdem Gott gestorben ist. Der Schrecken des Freitags ist vorbei. Am Samstag, da ist nur noch Leere. Und ich glaube nicht, dass die Jünger es zueinander gesagt haben, aber tief im Herz werden sie gedacht haben, Jesus hat versagt. Und irgendwann an diesem Samstag ist es ihnen vielleicht schon bewusst geworden, dass es irgendwie weitergehen muss. Jetzt einfach ohne Jesus. Heute wissen wir, dass dieser Samstag der Tag dazwischen ist. Der Tag zwischen Freitag und Sonntag. Der Tag zwischen dem Ende der Träume und der Herrlichkeit. Der Tag zwischen den Tränen und der Freude. Der Tag zwischen dem Zusammenbruch und dem radikalen und umfassenden Neuanfang. Und die Frage muss erlaubt sein, warum es diesen Samstag überhaupt braucht. Wenn Gott schon am Freitag nur einfach zuschaut, wie sein Sohn stirbt, kann er dann diesem Spuk nicht wenigstens sofort ein Ende bereiten? Warum kann Jesus nicht am Samstagmorgen auferstehen? Warum dieser Samstag, dieser schreckliche Samstag? Ich weiß nicht, warum dieser Samstag nötig war. Aber ich habe eine Vermutung. Ich denke, wir alle kennen ja diese Freitage, gell? der Freitag, an dem das Kind unserer Freunde im Planschbecken vor dem Haus ertrinkt. Der Freitag, an dem du deine Arbeitsstelle verlierst. Der Freitag, an dem dir der niederschmetternde Arztbericht kommt. Der Freitag, an dem deine Ehe definitiv beendet wird. Der Freitag, an dem du auch bei der letzten Möglichkeit, die du noch hast, diese Prüfung nicht bestehst. Am Samstag kommt zum Schmerz des Freitags auch noch die scheinbare Abwesenheit von Gott. Und am Samstag ist noch nichts zu sehen vom Sonntag. Am Samstag ist noch nichts zu erahnen vom Sonntag. Am Samstag macht das Elend, der Samstag macht das Elend des Freitags einfach noch einen Tag länger, schrecklicher. Am Samstag nagt die Gottesfrage mit aller Brutalität an unserem Herzen. Und ich glaube, wir alle kennen diese Samstage. Aber das andere stimmt auch. Am Samstag hat Gott nicht aufgehört, Gott zu sein. Am Samstag hat Gott nicht aufgehört, da zu sein. Und am Samstag haben die Verheißungen Gottes nicht aufgehört, ihre Gültigkeit zu behalten. Das ist der Samstag. Auch das ist der Samstag. Am Samstag haben die Verheißungen Gottes nicht aufgehört, ihre Gültigkeit zu haben. Verheißungen wie beispielsweise diese Verheißung aus Jesaja 54, Vers 10. Es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Am Samstag treibt mich möglicherweise die Frage um, ob ich an Verheißungen wie dieser festhalten soll. Oder ob das alles nur ein Trugbild ist. Ob sich das alles auflöst wie Morgennebel, wenn die Sonne hineinscheint. Mein Leben kennt solche Samstage. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich stecke irgendwie in so einem Samstag fest und komme nicht mehr raus. Und für Menschen, die richtig Schweres erlebt haben, fühlt es sich manchmal so an, als gäbe es überhaupt nur Samstage, unendlich viel Samstage. Am Samstag stellt sich die Frage, ob Verheißungen wie diese auch am Samstag gelten. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Am Samstag stehe ich in der Gefahr, mich der Verzweiflung hinzugeben. Es wird niemals einen Sonntag geben. Am besten lerne ich möglichst schnell mit der neuen Situation umzugehen. Es kommt sowieso nicht mehr besser. Ich schicke mich am besten in die neue Situation hinein. Das mögen Gedanken sein, die am Samstag da sind. Und trotzdem gilt, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Am Samstag kann ich mich der Verleumdung hingeben oder den frommen Erklärungsversuchen. Es ist ja doch nicht so schlimm, andere haben es noch viel schlimmer. Oder die fromme Version, mit Gott wird es schlussendlich schon gut kommen. Und verstehe mich richtig, ich habe nichts gegen eine tiefe innere Verwurzelung in Gott. aber gespielter Optimismus. Das Dahersagen von irgendwelchen frommen Formeln, vorgespielte Siegesgewissheit, die helfen am Samstag nicht weiter, definitiv nicht weiter. Am Samstag geht es nicht um die Selbstauferbauung. Am Samstag zählt das, was dir und mir zugesprochen ist. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Oh, das ihm reißt weh. So spricht der Herr, dein Erbarmer. Am Samstag kannst du dich entscheiden zu warten. Am Samstag bist du eingeladen, bei Gott zu bleiben. Am Samstag kannst du Gott mit deinen Fragen eindecken, kannst du Gott rufen, kannst du ihm beten. Das Buch der Psalmen, das ist so eine Sammlung von Gebeten und von persönlichen Notizen. 150 Psalme sind dort aufgelistet und diese Psalmen haben ganz verschiedene Gattungen. Und jetzt rate mal, welche Gattung der Psalmen, welche Psalmen am meisten zu welcher Gattung gehören. Es sind nicht die Lobpsalmen, es sind nicht die Vertrauenspsalmen, es sind nicht die Segenspsalmen und es sind auch nicht die Weisheitspsalmen. Und du ahnst es schon, gell? Die größte Gattung der Psalmen, das sind die Klagepsalmen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Wort aus den Psalmen. Ein Samstagpsalm, wenn du so willst. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Als Nachfolger von Jesus werden wir nicht von Freitag- und Samstagssituationen verschont. Das ist nicht, was uns von Menschen unterscheidet, die nichts mit Jesus zu tun haben wollen. Was uns als Menschen, die mit Jesus zu tun haben wollen, die sich zu Jesus zählen, was uns von Menschen unterscheidet, die nicht mit Jesus unterwegs sind, das ist möglicherweise diese Fähigkeit, sich nach Verheißungen wie dieser auszustrecken. Oder was Menschen, die nicht mit Jesus zu tun haben wollen, von Menschen unterscheidet, die mit Jesus leben wollen, das ist möglicherweise dieser Blick mitten im Samstag drin, dieser Blick, wo ich das realisiere, was Rosi Kuhrmann in diesem wunderbaren Bild versucht hat darzustellen, nämlich dass mitten im Schmerz, mitten im Sterben dieses Samenkorns schon etwas Neues am Entstehen ist. Und dass Menschen, die mit Jesus leben, von Menschen, die nicht mit Jesus leben, unterscheiden, ist, dass sie möglicherweise jemanden um sich herum haben. Jemanden, der sie liebevoll, aber auch respektvoll an Verheißungen erinnert, wie eben diese Verheißung, die ich jetzt gleich nochmals lesen will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und jetzt dieses Zitat von John Ortberg, was vorher schon eingeblendet wurde. Jesus Christus hat unseren großen Feind den Tod nicht dadurch bezwungen, dass er seine eigene Unbesiegbarkeit verkündet hat. Er hat ihn dadurch bezwungen, dass er sich ihm unterworfen hat. Und jetzt kommt es. Wenn man diesen Jesus im Grab finden kann, wenn man ihn im Tod finden kann, wenn man ihn in der Hölle finden kann und Jesus ist hinabgestiegen, bis ins tiefste Totenreich, wenn man ihn in der Hölle finden kann. Wo kann man ihn dann nicht finden? Und ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du am Feiern. Vielleicht ist das für dich aber auch gerade so eine Freitagszeit oder gar eine Samstagszeit. Ich wünsche dir, dass wo du bist, im Feiern, im Trauern, im Leiden erleben kannst, dass selbst dort Gott zu finden ist. Dass dir selbst dort Gott begegnet. Und heute bist du eingeladen zum Abendmahl. Und weißt du, wir alle sind 2000 Jahre spät geboren. Und können zu meinen, wir hätten irgendetwas zu bieten, dass Jesus bereit war, für uns zu sterben. Im Römerbrief schreibt Paulus, das ist der tiefste Ausdruck von der Liebe von Gott und von der Liebe von Jesus, dass er für uns gestorben ist, wo wir noch Sünder sind. Und in unserem Fall, dass er für uns gestorben ist, bevor wir nur schon überhaupt auf der Welt sind. Und insofern ist es auch eine Einladung. Eine Einladung, in die Beziehung einzutreten, wo möglich ist, oder dass Jesus für uns gestorben ist. In die Beziehung einzutreten, wo Gott sich schon immer gewünscht hat, zu dir, zu uns. Und das Abendmahl ist ein wunderbarer Ausdruck für die Beziehung. Und heute bist du eingeladen zu dem Abendmahl. Jesus hat seinen Jüngern am Donnerstag, schon am Tag vorher, auf den sind wir heute gar nicht noch zum Sprechen gekommen, gell? Schon am Tag vorher erklärt, was da wird passieren. Er hat es ihnen erklärt und gesagt, schau, das ist so. Mein Lieb, der wird gebrochen für euch zur Vergebung der Sünde. Und wenn ihr es tun, und wenn ihr es miteinander feiert, dann tun sie ein Gedächtnis an mich. Und dann hat er den Kelch genommen und hat gesagt, schaut, mit dem Kelch ist es so, Gott richtet einen neuen Bund auf zwischen den Menschen und ihm. Das Blut, das vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Und heute Morgen kannst du einfach da vorne kommen fürs Abendmahl und du machst damit vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt deutlich, Jesus ist nicht vergeben gestorben, er ist für mich gestorben und ich nehme das an und es gilt für mich und er ist mein Herr. Oder du kannst auch sagen, ich mache mir das in Ruhe nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und vielleicht steckst du so tief in einer Freitag- oder Samstagssituation in, dass du sagst, ich möchte zuerst einmal hintergehen zu dem Gebets- und Segnungsteam. Ich brauche ein Gebet. Ich brauche ganz neu den Hinweis auf die Verheißungen von Gott. Ich brauche zuerst ein Erlebnis, dass Gott da ist. Dann mach das. Das Abendmahl wird nachher da vorne noch stehen bleiben. Und du kannst auch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später in Ruhe noch das Abendmahl nehmen. Aber wenn du merkst, ich muss zuerst für mich beten lassen. Ich muss zuerst die Sachen in mir selber klären. Dann klär das zuerst und dann komm nachher zum Abendmahl.